der Podcast.
Folge 194, ein Diplomat macht AA.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit, natürlich, ihr wisst es, Augenzwinkern. Und was ihr auch wisst, mir ist aus Berlin zugeschaltet, wie jede Woche, der Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, ich habe gehört, du bist jetzt im Nebenberuf Tennislehrer von Kai Wegner.
Ja, man muss sich ja ein bisschen was dazu verdienen und nebenberuflicher auch Tippgeber für die Presse. Nein, also das ist leider so, man kann als Promi im Alltag nicht alles unbeobachtet machen.
Wie geht's denn dem Kai? Tritt er denn schon zurück?
Nein, also... wir haben ja letzte Woche schon über dieses, also nur kurz, damit alle wissen, dass wir hier über was ganz Wichtiges reden. Es war ja letzte Woche der Stromausfall in Berlin und Kai Wegner, der Bürgermeister, hatte in einem ersten Statement gesagt, er hätte den gesamten Samstag sich im Büro eingeschlossen und telefoniert.
Mhm. Abgesehen von der Stunde, wo er in der Tennishalle war.
Ja, das kam dann eben später und das wird ihm halt vorgeworfen, dass er es nicht sofort gesagt hätte, den Kopf
Oder war der Vollidiot sogar auf dem Tennisplatz?
Naja, ich nehme nicht an, dass der zu Hause irgendwie im Keller, also das nehme ich nicht an, sondern der wird schon dahin gefahren sein. Aber das hängt
aber die ganze Zeit an. Also ich meine jetzt bei dem Wetter, gibt ja Tennishallen und Tennisplätze.
Ach so, das meinst du. Ja, vielleicht ist er nach Wimbledon kurz mit dem Billigflieger gechattet und da...
Der regierende Bürgermeister der größten Stadt in Mitteleuropa wird ja wohl bitte nicht mit einem Billigflieger fliegen. Er lässt sich von Friedrich Merz persönlich einfliegen.
Ja, so, also ich sehe das so ein bisschen, das ist ja oft so ein Nebenkriegsschauplatz. Und das ist halt wirklich, es ist halt Tennis, es ist ein Snobsport. Genau. Der macht, Gerüchten zufolge, macht der sogar Spaß und trotzdem ist es so, dass breite Schichten der Bevölkerung das nicht spielen, sondern wenn er jetzt auf den Bolzplatz gegangen wäre, wie Acker Schröder, dann wäre es nicht so schlimm gewesen.
Oder ein paar Ausländer verprügelt hätte.
Ja, das ist beim IOC, glaube ich, noch nicht als Sport anerkannt, also noch nicht.
Noch nicht.
Aber ja, also ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Tennis und das ist ja so, Skandalisierung funktioniert immer dann am besten, wenn sich der Bürger genau was darunter vorstellen kann. Das heißt, in Potsdam wurde der Bürgermeister abgewählt, weil er, ich würde gerne mal in die VIP-Lounge beim Handballspiel oder beim, was weiß ich, beim Eishockey oder so.
Ja,
und
ja.
Der darf das und ich nicht. Oder was weiß ich, wenn es um Summen geht, ja, die man selber... Also um, was weiß ich, diese berühmten 100.000 Mark Spende vom Schäuble oder vom Schreiber, die Schäuble angeblich nicht oder angeblich doch genommen hat. 100.000, das hätte ich auch gern.
Man weiß es ja nicht mehr.
Ja,
er wusste es ja selber nicht mehr.
Naja, das Absurde war ja, er hatte sich ja mit der damaligen CDU-Schatzmeisterin Brigitte Baumeister drum gestritten. Also er sagte, er hätte sie geholt, die 100.000.
Sag mal, besteht die ganze CDU oder diese Nähe, bestehen die bloß aus Bewohnern von Entenhausen? Brigitte Baumeister, Beate Baumann, das ist ja fürchterlich.
Ja, also statistisch ist ja 1 zu 26, dass sozusagen der Anfangsbuchstabe den Endbuchstaben auch trifft.
Ja, genau, 1 zu 25.
Streng genommen sogar ein bisschen klar. Nee, 1 durch 26, also 1 durch 26,
ja, okay.
Eigentlich noch ein bisschen mehr, weil niemand wird ja, oder Xaver, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit.
Ich weiß nicht, ob es Xaver Xanten gibt, ich glaube nicht. Und wenn, müsste man die Eltern verklagen. Ja, um das Thema vielleicht mal abzuschließen, natürlich ist da immer eine Menge Neid drin, trotzdem war es politisch extrem unklug, aber da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich habe übrigens eines der wenigen Male, dass ich unsere Folge mal nachgehört habe, einfach weil ich wissen wollte, worüber haben wir eigentlich schon geredet und worüber nicht. Normalerweise, ich kann mich nie reden hören und dich schon gar nicht, aber...
dafür ist das Oropax, was du immer... Ich frag mich ja, warum du das immer reintust, während ich rede.
Was? Ach so, ja, okay, Mega-Gag. Haben wir auch in unserem aktuellen Jahresrückblick drin. Ja, gab es irgendeine Zeitungsmeldung, Viagra macht taub. Tatsächlich. Und natürlich, Mega-Gag, alle drei gleichzeitig. Was? So, um mal zum Thema zurückzukommen. Ja, also
aber sagt, ihr habt da nicht vorbereitet in der Garderobe, dass ihr quasi eine halbe Stunde lang auf den Gag wartend mit blauen Pillen im Ohr quasi wartet, um sie euch dann wirksam rauszunehmen. Nee, ihr habt, also es wird nur gespielt.
Oder wir sagen einmal was, das ist der gleiche Gag. Ich bin gegen zu viel Aufwand bei Pointen. Genau wie ich zu viel Aufwand mich mit irgendwelchen Kleinstadtdiktatoren. Ja, also ich sage zwar, es war politisch unklug.
Ja, und es wirkt auch so, er will den Kopf freikriegen. Das wirkt halt so, das kann man, also das so mitten an so einem Arbeitstag, also ich meine Samstag, also jeder Tag ist ein Arbeitstag für den regierenden Bürgermeister. Ja. Den Kopf freikriegen, das wirkt halt so befindlich, ja?
Genau, ja. Mimosig.
Mimosig, ja, so. Also genau. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel jemals, gut, da war auch nichts drin, sozusagen ja. kein Inhalt, also die war schon intelligent, aber sie hatte keine Inhalte im genau. Kopf, von denen sie frei werden musste. Genau. Und Donald Trump, gut, dem sein Kopf, ja, okay.
Also Angela Merkel war ja Kanzler im eigentlichen Wortsinne. Ein Kanzler ist ja eigentlich nur der Verwaltungschef. Und das war sie halt immer. Aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Nee. So, reden wir mal über den nächsten Kleinstanddiktator. Wie geht's denn Dietmar Woidke?
Dietmar Woidke geht's gut. Also da laufen jetzt erste Gespräche mit der CDU in Brandenburg. Also die eigentlichen Koalitionsverhandlungen noch nicht. Das ist ja auch immer so, ich weiß nicht, warum, wann man sich angewöhnt hat, das in so verschiedene Stufen zu unterteilen. Da gibt es ja dann auch von den Fraktionen natürlich Arbeitsgruppen und Experten, die dann aufeinandertreffen und einzelne Dinge auskungeln. Also das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber dieser Regierungswechsel ist natürlich, hat man ja gesagt,
sind denn
ist ja
die wahrscheinlich. Minister noch im Amt?
Die BSW-Minister.
Nein, ja, meine ich doch.
Ja und nein, also in der, ich habe es nachgehört, also in der als wir vor einer Woche darüber gesprochen haben, während dieser Folge sind die BSW-Minister aus der Partei ausgetreten. Sie sind also jetzt, das konnten wir damals noch nicht wissen und jetzt sind sie also.
Also sie sind noch im Amt, aber keine BSW-Minister.
So, genau. Und am folgenden Tag gab es ja dann diese Landtagsabstimmung über die Selbstauflösung, das war ein AfD-Antrag und da hat dann das Rest BSW zugestimmt. Da saßen aber nur noch 6 Hansel von offiziell, wie viel war es, also, nachzählen, also 11 waren es und da, also nur noch 6 saßen drin, ein paar waren krank, aber tatsächlich 2 saßen absichtlich nicht drin, weil sie eben gesagt haben, wir wollen nicht mit der AfD zusammen abstimmen. Und in dem auch da wieder, also live, als diese Abstimmung lief, hauten die eine Pressemitteilung raus. So, das war's auch für uns. Das waren die 2, die sehr intelligenterweise im November bereits aus und im Dezember wieder eingetreten waren. Also da wird nächsten Monat natürlich wieder Reunion gefeiert in der Fraktion. Bis dahin sind sie aber draußen. Und jetzt, heute ist die Meldung, dass sie eine zu dritt eine Ex-BSW-Gruppe gründen wollen, die anscheinend zwischen CDU und AfD platziert ist. Also warum auch immer.
Oh Gott,
also,
echt?
Deplatziert klingt natürlich immer richtig beim BSW. Nein, also das wird, ich weiß, das habe ich nicht rausgefunden, warum, wer diese Platzierung beschlossen hat. Aber das ist jetzt nur wirklich nur eine Kleinigkeit. Und das BSW ist ja, also was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Das BSW wird jetzt auch verfilmt übrigens. Ja, ist ja auch eine sehr telegene Farbe. Und deswegen heißt der Film natürlich Pulp Friction. So, ja, aber nicht zu verwechseln übrigens. Also du kennst wahrscheinlich den Film, auf den es anspielt. Das ist ja dieser Weltraumfilm über Kühe im Weltraum. Pulp Fiction. Nicht zu verwechseln übrigens von einem Sorgerechtsdrama über einen schwäbischen Jungen. Mhm. Das nennt sich Halbkriegschen. Und das wiederum darf man nicht unterscheiden von einem Biopic über einen indianischen Friseur. Und jetzt darfst du raten, nein, also da kommst du nicht drauf, der heißt Skalp liegt schön. Und jetzt...
Hast du noch einen?
Nein, jetzt habe ich keinen mehr.
Das war die letzte Folge von Loco und Hengstmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss zum Ausgleich jetzt ein paar Peniswitze erzählen. Also das, gut.
Um den Kopf frei zu kriegen, ja.
Um den Kopf frei zu kriegen, genau. Okay, also wir wissen, das BSW, lustigerweise habe ich gestern gelesen, dass im Staßfurter Stadtrat, also das ist die nächstgrößere Stadt neben Egeln, so kann man quasi mit Öhringen vergleichen, sitzen drei BSW-Mitglieder, die alle nicht mehr im BSW sind. Also das BSW, darum habe ich jetzt nebenbei auch nochmal die Umfragetabelle aufgemacht. Die aktuellste Umfrage ist von YouGov, wie wir ja bei den letzten Wahlen festgestellt haben, so das zuverlässigste Umfrageinstitut zurzeit. Da liegt das BSW bei 3%. Und da muss ich natürlich sagen, welche bescheuerten 3% sind das? Also wer ist noch so dumm, immer noch BSW zu wählen? Also jetzt mal bei aller Liebe. Also diese Partei hat ja wohl wirklich amtlich verkackt. Und darum Respekt an Gregor Gysi, der hat genau, also fast auf dem Zeitplan genau, vor 2 Jahren vorhergesagt, wo es mit dem BSW enden wird.
Ja, das hatten wir ja schon ein bisschen vorher gesagt. Wir hatten ja prognostiziert, dass die Wagenknecht es nicht mal schafft, eine Partei aufzumachen. Und das hat sie ja geschafft. Genau. Aber
wobei, das war ja wahrscheinlich mehr Amira Muhammad Ali, aber okay.
Ja, genau, also das schon. Und Lafontaine, dem sein Lebensinhalt ist es ja, Parteien kaputt zu machen. Und genau. Da ist er jetzt an Nummer 3 quasi dran. Also ich denke mir schon, dass, oder sozusagen ihr Lebenszerstörungswerk ist dann auch gleichzeitig seins.
Genau.
Und in Brandenburg gab es noch einen kleinen Nachklapp, also auch am letzten Freitag bei dieser Landtagsauflösungsabstimmung gab es einen, das ist formal dann nötig, wenn sich die Fraktionsstärken ändern, dann wird die Ausschussverteilung, also Sitzverteilung in den Ausschüssen ja nochmal angepasst. Es gibt, grob gesprochen, gibt es ja mehrere Ausschussgrößen und da wird dann immer, in Brandenburg ist das Hare-Niemeyer-Verfahren, also etwas veralteter, im Bundestag und in vielen anderen Landesparlamenten ist es ja das.
Oder wie du es sagen nennen würdest, skandalös veraltet.
Genau, ist ja das Saint-Laguë-Schepers-Verfahren hat mehr Vorteile. Also jedenfalls.
Und das hast du ja auch nur erwähnt, damit du es jetzt nochmal aussprechen kannst.
So, also das ist mein Sachsen-Anhalt. Ist ja auch ein Dreifachname sogar. Und, oder vierfach gekoppelt.
Ach, sagen wir sechsfach, dann sind wir auf der sicheren Seite. Sind wir auf der
Und also da wurde also abgestimmt, dass sozusagen die in einigen Ausschüssen, nicht in allen, quasi diese BSW-Sitze verringert werden. Und dann war ja live diese weiteren Austritte. Und das heißt, die neue Ausschussverteilung ist jetzt schon in anderen Ausschüssen wieder obsolet. Also die muss jetzt nochmal angepasst werden. Also der Brandenburger Landtag muss eigentlich immer nur deswegen zusammentreten, um die Zahl der AfD-Sitze in den Ausschüssen zu verringern.
Das ist ja auch, wenn man sich das Land Brandenburg anguckt, das ist ja eine ganz spannende Konstellation, ja. Also während du bei den anderen Großstädten, also wirklichen Großstädten, wie jetzt zum Beispiel München, da ist zwar Bayern rundherum, aber Bayern hat ja insgesamt 12 Millionen Einwohner. Also das ist ja so. Hamburg zum Beispiel wird ja von 2 Ländern, also das heißt, diese ganze Speckgürteligkeit, die teilt sich da anders auf. Aber Brandenburg besteht doch im Prinzip, wenn man mal so drauf guckt, besteht da das Land Brandenburg aus dem Speckgürtel von Berlin und Cottbus. Mehr ist es doch nicht. Also mehr ist doch in Brandenburg nicht.
Ja, und Tropical Island vielleicht. Aber
naja, das gehört ja zu Cottbus. Also
ja, streng genommen. Ja, also tatsächlich, das ist demografisch, sagen wir mal, eine große Herausforderung. Deswegen ist ja auch, also das meiste Geld fließt. Also wenn man wirklich Geld abgreifen will, dann sollte man Bauunternehmer sein und in Cottbus etwas tun. Genau. Weil dann gibt es nämlich richtig viel Strukturförderung vom Land Brandenburg. Die haben auch einen eigenen Lausitz-Ausschuss. Also da der Lausitz geht's gut. Und was wählen die trotzdem? Ach, wählen wir doch trotzdem mal AfD.
Naja, aber man muss natürlich sagen, bei der letzten Oberbürgermeisterwahl in Cottbus, wir haben natürlich so Beziehungen nach Cottbus, also das muss man gleich wieder dazu sagen, warum wir uns so für sorbische Außenregionen interessieren, aber
übrigens war das immer ein Hammer-Gag bei dem Cottbuser Festival, wenn man irgendwie gesagt hat, ich bin hier durch die Stadt gelatscht und warum sind hier alle Straßenschilder auf Polnisch? Das habe ich, glaube ich, jedes Jahr dann einmal.
Echt, ja?
Ja, nein.
Und da lachen die dann?
Naja, es ist halt kein Polnisch, aber sozusagen das Typische, ja, gerade ich als Wessi, der dann so ahnungslos durch die Stadt geht, also da habe ich mich dann immer etwas unter Wert verkauft. Aber da fällt mir ein, zum Thema Kommunalcottbus, also der damalige Oberbürgermeister, das ist schon ein paar Jahre her, der hieß Schimanski, glaube ich.
Keine Ahnung.
Also der war dann arbeitslos, nachdem er nicht mehr Kommissar war und ist dann Bürgermeister geworden und der war beim Festival dafür bekannt, dass er zwar immer eine Einladung kriegt, aber nie da ist. Und dann habe ich das irgendwann mal, ich habe mal auch ein, zwei Mal diese Eröffnungsgala im Staatstheater moderiert und hatte irgendwie immer, also irgendwas, eine Spitze losgelassen gegen diesen Herrn und da saß er aber drin.
Und Grundregel, dann nie wieder. Grundregel, sag nur über Politiker das, was du auch sagen würdest, wenn diese Politiker drin wären. Das ist nicht ganz einfach, das weiß ich, weil ich weiß, wenn bestimmte Politiker drin wären, würde ich noch schlimmere Sachen sagen. Aber kommen wir zurück.
Wir haben ja Zeit. Was war denn dein peinlichster so Moment in dem Sinne, dass du was gesagt hast über jemand Anwesenden?
Ich wüsste jetzt nicht, also wirklich nicht. Frag mal meinen Bruder, der bietet sich immer an und das geht manchmal nach hinten los. Mir ist das ja relativ latte. Also ich habe da wirklich, also wüsste ich jetzt nichts.
Bei mir saß mal die Käsmann hinten drin und das war so ein ganz kleines Theater in Berlin, da war wohl ihr Lebensgefährte wohnhaft und direkt um die Ecke, habe ich dann erfahren.
Und du hast über Rotwein geredet oder was?
Ja, das war halt damals, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr her, diese Geschichte mit der Alkoholfahrt, sodass das auf jeden Fall Teil auch von einem Lied war. Und ein Lied kannst du ja nicht so einfach, du kannst natürlich die Strophe wegnehmen und so weiter, aber dann habe ich mir auch in der Garderobe gedacht. Ja, also das Theater war so klein, auch im Foyer oder so, man wusste das und das wusste halt auch jeder andere, der da drin saß. Und das war dann eher die Peinlichkeit, dass ich es nicht gebracht hätte, ich habe es dann gebracht, aber das kam halt deswegen nicht an, weil alle sich dann umgedreht haben und irgendwie, also irgendwie jetzt.
Wie reagiert sie?
Ja, so, und das war mir dann auch fast ein bisschen, ja, die hat dann trotzdem ganz nett gelächelt, aber ist dann auch nie wieder aufgekreuzt.
Ja, ist ja auch völlig okay. Ich nehme auch an, dass es das Theater nicht mehr gibt.
Weil sie es in Grund und Boden geklagt hat.
Nö, weil in Berlin solche kleinen Theater ja wie Pilze aus dem Boden sprießen, aber auch genauso schnell wieder weg sind.
Ja.
Genau. So, kommen wir zum nächsten Oberdiktator. Wir arbeiten immer noch die Themen der letzten Woche ab. Wie geht's denn der Präsidentin von Venezuela?
Die ist jetzt Donald Trumps beste Freundin wahrscheinlich.
Ist so, ne?
Also Regime-Change so auf halber Strecke stecken geblieben. Also das hätte man sich auch nicht gedacht, aber natürlich, ihr wurde ja angedroht, dass ihr sogar noch Schlimmeres passiert als Maduro.
Der Satz, das hätte man auch nicht gedacht, ist ja quasi mit Donald Trump verschmolzen.
Ja, so.
Also egal, was er macht, das hätte man ja auch nicht gedacht.
Ja, und also man sieht halt, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, freie Wahlen, das geht ihnen nichts an, sondern er sagt, das Land soll irgendwie so regiert werden, dass ich profitiere und da soll jetzt Öl rausgeholt werden. Da sagen jetzt einige Ölkonzerne, uns interessiert erstens mal Öl sowieso kaum, weil es genug Reserven bei uns zu Hause gibt. Also es geht gar nicht um die Reserven. Und zweitens werden da die Preise schlechter und drittens wollen wir auch Fracking-Gas verkaufen. Also das sind ja alles Konzerne, die alles machen.
Und das darf man ja nicht vergessen, dass du hast ja letzte Woche schon angesprochen, dass es ja ziemlich mieses Öl ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja einer der Gründe, warum die Braun...
Jimmy Kimmel hat gesagt, also das ist was hat er gesagt? Das ist klebrig, das ist, was hat er gesagt? Es ist klebrig und von schlechter Qualität und ja, man könnte es aber einfach Trump-Öl nennen. Und
also genau, ist es ja letztendlich auch, ne? Weil der Mann ist ja auch klebrig und von schlechter Qualität. Geil, ein Witz, den man erklären musste. So, gehen wir zur nächsten Diktatur.
Nein, also, da gibt es doch auch noch einen schönen Nachklapp. Also die haben ja, okay. Die Amerikaner haben ja dann auch noch, das machen sie ja seit September, diese Boote in der Karibik und auch darüber hinaus irgendwie, ja, nennen wir es mal beschönigend, aufhalten. Und die haben sogar jetzt einen Tanker bis ins europäische Nordmeer verfolgt. Und der war, das ist ein bisschen skurril, der war leer. Also da war kein Öl drin.
War das der unter russischer Flagge lief?
Genau, die russische Flagge war halt aufgemalt. Die war ja gar nicht angemeldet in Russland, sondern die haben quasi gemerkt, oh, wir werden verfolgt. Und dann haben die auf ihrem Schiff geguckt, haben wir noch irgendwo Farbe? Dann nehmen wir jetzt die Flagge, die Trump vielleicht am ehesten abschreckt. Irgendwie, wahrscheinlich haben die falsch rum aufgemalt und dann war es die Flagge von Mikronesien oder was weiß ich. Also es war einfach eine Flagge aufmalen, so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig. Also wenn man was hinmalt, dann stimmt's auch.
Und es war aber nichts drin.
Es war nichts drin, aber das gehört jetzt den USA. Also ein wertvoller Tanker aus den, ich weiß nicht, aus den 50er Jahren.
Also
da
war so wenig Öl drin, die hatten nicht mal mehr was im Tank.
Ja, die mussten wahrscheinlich dann von den anderen Schiffen betankt werden. Also so. Es ist alles sehr kostenintensiv, so eine Kanonenbootpolitik. Aber es bleibt trotzdem noch genügend Kapazität für Grönland.
Genau, weil das ist ja jetzt Bums. Also der hat ja, also ich habe ja das Gefühl, der hat einmal in, um das jetzt mal im übertragenen Sinne zu sagen, der hat einmal in diesen Fahrstuhl gefurzt, ist dann abgehauen, um in den nächsten Fahrstuhl zu furzen. Also das ist ja wirklich, jetzt ist ja, Venezuela spielt ja im Trumps Kopf wahrscheinlich überhaupt keine Rolle mehr. Wahrscheinlich hat der schon längst wegdementiert, also im Sinne von Demenz, dass er da überhaupt war. Und jetzt ist er wieder an Grönland dran.
Ja, und das ist natürlich dann eher erstmal so dieses Drohen. Ja, also da gibt es ja Experten, die sagen, es wird eher nicht passieren, sondern also man muss halt hoffen, ja, dass er irgendwann, also eigentlich müssten die Grönländer hoffen oder die müssten Donald Trump jetzt einen Globus schicken, wo ganz groß rot angekreuzt ist, Kuba oder Nicaragua. Also Nicaragua ist, glaube ich, noch ein heißerer Kandidat, weil da auch...
ist da so, Öl?
nee, so gesehen nee, nicht.
Also da wäre Kuba ja zumindest aus ideologischer Sicht interessanter.
Weil ja, Nicaragua auch, also beziehungsweise beide.
Naja, Kuba, aber ja. Kuba hat halt Guantanamo.
Kuba ist das, was, sagen wir mal, weiß nicht, 10 US-Präsidenten vor Trump oder noch mehr nicht geschafft haben.
Genau.
Angefangen mit Kennedy oder mit Eisenhower schon. Und das könnte natürlich auch wieder sowas sein. Ach Mensch, Geschichtsbuch, da bin ich jetzt, mache ich jetzt was. Kuba ist natürlich für die Weltpolitik deswegen uninteressant geworden, weil es ja so verarmt ist und auch so harmlos ist.
Genau.
Also die Castro, der eine Castro lebt nicht mehr, der andere regiert nicht mehr. Also das ist jetzt alles nicht mehr so heiß, wie es vielleicht, wie es eben in den 60er Jahren war, sondern Nicaragua, das ist halt eher, das ist, glaube ich, noch eine härtere Diktatur, als Venezuela es war.
Und auch als Kuba es ist.
Ja. Also weil einfach der Präsident noch, und das muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen, der ist noch irrer als Maduro. Ja?
Naja, der ist ja auch schon weit über 80, ne?
Der also ist jetzt 80, der Ortega, den kennst du ja noch aus den 80er Jahren.
Ja eben, also das war ja unser Verbündeter. Also ich wusste, wie der Präsident von Kuba heißt, nämlich Fidel Castro, und ich wusste, wie der Präsident von Nicaragua heißt, nämlich Manuel Ortega, weil wir das in der Grundschule, also in der Unterstufe nannte man, hieß das ja im Sozialismus, durchgenommen haben. Ich kannte die Umrisse des Gazastreifens und ich kannte jede Wasserstoffbombe. Das war das, womit wir in der Unterstufe indoktriniert waren. Darum hatte ich auch eine sehr glückliche Kindheit. Weltpolitisch.
Im Film Sonnenallee kam noch die Szene im Schulunterricht, wie dann die Grundschüler gefragt werden, jetzt zeig uns auf dem Globus doch mal die Länder, in denen es den Kindern schlecht geht. Ja, Kanada, Frankreich.
Genau, ja. Aber es war so. Wir waren der Meinung, auf der richtigen Seite der Mauer geboren zu sein. Ja. Weil wir ja die andere Seite nicht kannten.
Ja, und Ortega ist ein interessanter Lebenslauf.
Der war ja abgesetzt zwischendurch und ist jetzt wieder da, ne?
Genau, also grob gesprochen war ja Nicaragua bis 1979 eine rechte Diktatur unter den Somozas. Auch so eine Familie, Vater und Sohn. Diese Widerstandsbewegung nannten sich Sandinisten nach einem Kämpfer, der in den 30er Jahren ermordet wurde. Und Ortega war so ein bisschen, ja, der war nicht dringend der Anführer, aber der war sozusagen der skrupelloseste und auch so der so ein bisschen so ein Andreas Bader oder eigentlich fast schon Stalin.
Der Stalin.
Stalin, da hast du recht, denn, und das ist auch die Parallele, beide haben vor ihrer Politikkarriere, haben quasi vom Bankräuber umgeschult zum Politiker, zum Revolutionär. Genau. Also die waren beide gesucht wegen eines Bankraubs, auch sehr brutal. Und Ortega wurde dann auch verhaftet und wurde freigepresst durch ein Geiseldrama. Und seitdem, und dann kam er quasi 1979 als Teil der Junta. Und das war damals ja bejubelt in der, nicht nur in der kommunistischen Welt, sondern eben auch bei den Linken in Westeuropa. Ah, endlich bemächtigen sich die Revolutionäre dieser Regierung, und das sind alles ganz nette Leute. Da waren auch Idealisten dabei, die sind nur alle dann plötzlich von Ortega weg gemobbt worden oder eingesperrt damals schon. Und 1990 war dann die erste freie Wahl und da hat dann das Volk überraschenderweise doch sehr deutlich dann Violeta Chamorro gewählt, die letztes Jahr verstorben ist, und das war eben eine Konservative. Und 2006 kam der Ortega, beziehungsweise die Ortegas zurück, der und seine Frau Rosario Murillo, die auch, also das ist so ein bisschen die Margot Honecker auf Speed, also die ist eigentlich die treibende Kraft. Und das hat man ja in solchen kommunistischen Diktaturen, in Rumänien war es auch so, da war also die Ehefrau sozusagen so ein bisschen die, ja, wie so ein Coach, ja, mach's noch schlimmer, sperr noch mehr Leute ein und so weiter. Und so ähnlich ist Rosario Murillo, die aber seit ungefähr 2 Jahren auch offiziell Präsidentin ist. Also es sind 2, es ist eine Doppelspitze sogar. Mhm. Also sie ist gleichrangig ihm. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und da könnte man jetzt wirklich sagen, also dieser Typ, da ja, würden auch wirklich Trump. Millionen Leute aufatmen.
Ja, aber für Trump völlig uninteressant. Glaubt
ja, der müsste, eigentlich müsste man dem Ortega jetzt eine rote Mütze schicken und sagen, mach mal ein paar alberne Tanzvideos und provoziere den Präsidenten. Weil das hat ja der Maduro, da gibt es schöne Videos, wie er in so einer roten Mütze tanzt und man weiß nicht, ist das Parodie, also ist das ein Gag oder weil so einer hat ja eigentlich keinen Humor.
An dass er sich versucht anzubiedern oder was? Und das komplett.
Ja, oder tanzt er einfach so, weil Tanzen und rote Mützen einfach grundsätzlich geil sind. Das kann auch sein.
Klingt ein bisschen nach Perversion. Egal. Gehen wir zur nächsten Zwergdiktatur, kommen wir nach Sachsen-Anhalt, meine Damen und Herren. Und zwar ist ja jetzt.
Und hiermit hebe ich sogar feierlich das Sachsen-Anhalt-Verbot auf, das ich vor einigen Folgen genau. Versprochen
habe. Um das ich mich in Dreck kümmere. Aber egal. Ja, nein, Rainer Hasi Haseloff hat jetzt hingeschmissen. Also er wird sich übernächste Woche wird er offiziell zurücktreten und der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt wird höchstvermutlich. Vermutlich Sven Schulze aus Quedlinburg, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Nachname heißt, Sven Schulze aus Quedlinburg, eigentlich aus Heteborn habe ich jetzt gelernt, Heteborn, das ist so 2 Dörfer weiter von Egeln, oder wie mein Bruder gestern im Monat zurückblickt, Heteborn, das Dorf, in dem es keine Schwulen gibt. Aber hat er auf der Bühne gesagt, ich habe ihn auch gleich gesteinigt, aber egal. Der wird wahrscheinlich zum neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden. Warum, meine Damen und Herren? Weil, damit Sven Schulze aus Quedlinburg in die Landtagswahl am 6. September mit einem Amtsbonus geht. Ich persönlich halte das für viel zu spät, weil jetzt hat er ja eh nichts mehr zu bekleistern. So hätte das Geile war, die sind, glaube ich, auf die Idee gekommen, es war irgendeine Pressekonferenz, wo es um wirtschaftspolitische Themen ging. Also und Sven Schulze ist der Wirtschaftsminister, Landwirtschaftsminister, Forsten- und Tourismusminister.
Gibt es da überhaupt noch andere Kabinettsmitglieder?
Ja, 2. und diese ganzen Themen galten alle in den Themenbereich von Sven Schulze aus Quedlinburg. Das Problem ist, die gesamte Presse hat die ganze Zeit nur mit Rainer Haseloff geredet, weil der auch da war. Ja. Der saß nicht mal auf dem Podium. Der war auf Toilette oder so. Aber trotzdem haben die ganze Zeit nur mit Rainer Haseloff geredet. Und da müssen die jetzt wohl mal auf den Tisch gehauen haben und müssen gesagt haben, Schluss jetzt hier. Und Haseloff hat ja immer Angst gehabt, dass, wenn er zurücktritt, dass die anderen beiden Fraktionen, also sprich die FDP-Fraktion und die SPD-Fraktion, Sven Schulze aus Quedlinburg quasi nicht mit zum Ministerpräsidenten wählen würden. Was Quatsch ist, weil alle haben ein Interesse daran, dass Sven Schulze aus Quedlinburg quasi zum Ministerpräsidenten gewählt, weil er der Einzige ist, der Ulrich Sieg-Hallmund, und das kann man hier offiziell sagen, ich habe das abklären lassen, richtig, weil ja Ulrich Sieg-Hallmund, also der geht ja quasi auf der Spitzenkandidat der AfD, der geht ja auf seine Wahlkampfveranstaltungen, stellt sich ans Pult und ruft Sieg und alle antworten mit Mund.
Also nicht alle, oder?
Also die da sind schon.
Ach so, okay.
Das ist ja eine Wahlkampfveranstaltung.
Okay, ja, stimmt. Nein, und das... Also dieses Konzept mit dieser Amtsübergabe, das habe ich jetzt gelernt, das ist ja schon noch nicht ganz seit Beginn der Bundesrepublik praktiziert. Max Brauer, also erster Bürgermeister aus Hamburg, hat das 1960 erfunden. Also wenn man jetzt mal anschaut, die Rücktritte, die erfolgt sind, Amtsübergaben in der laufenden Wahlperiode, die nicht aus Gründen eines akuten Skandals geschehen sind, weil dann jemand sowieso gehen muss.
Oder aus gesundheitlichen Gründen, was bei Malu Dreyer zum Beispiel durchaus immer noch nachvollziehbar ist, wobei die ja auch ewig lange im Amt war. Es wäre wahrscheinlich sowieso an der Zeit gewesen.
Ja, und genau, da könnte man noch ein bisschen beide Gründe reininterpretieren. Und das erste Mal, dass das wirklich der Hauptgrund war, dem Nachfolger den Weg zu bereiten für eine Wahl, die dann auch ein paar Monate später war. Und das hat ja dann auch geklappt. Das war eben in Hamburg 1960-61. Und das war dann auch in den meisten Fällen, oder in den, also sozusagen, wenn jemand keine Lust mehr hatte anzutreten, dann war es eigentlich fast immer üblich, nicht mehr, also nicht die Wahl abzuwarten. Und irgendwann kam es halt auch in Sachsen-Anhalt dazu, dass es 2010, 11 war das so, dann hieß es, jetzt stellen wir jemand Neues auf, also Wolfgang Böhmer war Ministerpräsident und dann hat aber die damals mitregierende SPD, die noch doppelt so groß war wie heute, gesagt, nein, wir machen da nicht mit, sozusagen, das, die haben sich damals auf Augenhöhe in einer großen Koalition gesehen, was damals auch schon Quatsch war.
Und das war Jens Bullerjahn selber, der war ja damals Spitzenkandidat, der ist leider auch schon verstorben. Da waren wir auch auf dieser Abschlussveranstaltung, wo wir Olaf Scholz kennengelernt haben, aber da habe ich glaube ich auch schon drüber erzählt. Der hat gesagt, nee, ich will ja selber Ministerpräsident werden. Also verhindere ich natürlich, dass Rainer Haseloff zu dem Zeitpunkt schon mit dem Amtsbonus in die erste Wahl geht. Er hat natürlich die Wahl trotzdem mit Pauken und Trompeten gewonnen, aber...
aber das war damals eine paradiesische Zeit, wo es nur demokratische Parteien im Parlament gab. Also aus Sicht der CDU nicht nur, Linkspartei gab es ja auch, aber sozusagen, da ging es nicht darum, dass man das Land jetzt komplett verlieren würde. Und das ist ja auch... verständlich aus der Sicht eines Juniorpartners in einer großen Koalition, dass man eben dieses dem Gegner nicht so viel nützen will.
Ich möchte dazu ganz kurz was erläutern, und zwar vorgestern Abend ist, wir haben unsere Lokalzeitung, die Magdeburger Volksstimme, lobt jedes Jahr den Magdeburger des Jahres aus, und dann gibt es immer eine große Gala und da werden so die Altvorderen und ehemalige Preisträger und Prominente und was weiß ich, werden zu der großen Gala ins alte Theater am Jerichower Platz eingeladen, unter anderem auch wir, und wir waren mal wieder da, waren jetzt 3-4 Jahre nicht da, und mein Bruder und ich waren da zusammen mit unseren Gattinnen, und erstmal habe ich festgestellt, wenn man da so reinkommt, wo so nur statt Prominenz und so. Mein Gott, sind wir prominent. Aber gut, das nur am Rande. Das wollte ich kurz noch erwähnen, dass wir in Magdeburg weltbekannt sind. Und da habe ich natürlich auch das große Glück gehabt, mich mit ein, zwei Politikern unterhalten zu dürfen. Also Lokalpolitikern logischerweise. Aber halt den Stadtchef der CDU und den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Magdeburger Stadtrat. Und beide, also die sind beide ungefähr mein Alter. Also jung, würde ich sagen.
Ich würde es nicht sagen.
Ja, und beide waren, also von der SPD, Jens Rösler, übrigens Grüße, du wirst das nicht hören, sowieso.
Doch, alle hören uns, das ist die Grundregel.
Genau, was das soll, also man hätte das wirklich schon früher machen können, und die Angst, dass Willingmann oder dass die SPD-Fraktion, die immerhin im Sachsen-Anhaltischen Landtag 11 Leuten, glaube ich, besteht, dass die nicht zustimmt, war gleich null. FDP hätte sowieso nicht gebraucht, weil ja Schwarz-Rot an sich schon eigentlich die parlamentarische Mehrheit hat, was Hasi im ersten Wahlgang auch nichts genützt hat. Und dann habe ich aber den Stadtchef der CDU getroffen, Tobias Krull. Bloß noch so, ich war schon im Weggehen, und ich sag mal, hätte das Haseloff nicht 2 Jahre früher machen können? Und er nickte mir bloß zu und sagt, genau. Also, die waren alle der Meinung, irgendwie war Haseloff, so wie ich das mitkriege, in so einem Dings gefangen, ach nee, wenn ich jetzt zurücktrete, die wählen den Sven Schulze nicht, oh, was soll ich da machen?
Naja, dass das ein Manöver ist. Und du hast ja letztes Jahr während der Regierungsbildung auf Bundesebene, hast du ja eine ganz absurde Idee mir aufgebracht, die ich damals abgetan habe. Haseloff sollte ins Bundeskabinett wechseln. Gab es ein Gerücht?
Echt?
Ja, das hast du mir damals erzählt. Ich habe das für komplett falsch gehalten.
Stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Ja,
Das war wohl gar nicht so falsch. Also dieses Gerücht war nicht so falsch. Merz hat sich dann sehr schlauerweise für Katharina Reiche entschieden als Ostdeutsche. Also gesagt, ja, Ostdeutschland soll sichtbar sein, da nehmen wir die, die seit Jahrzehnten im Westen ihr dickes Geld scheffelt. Und weißt du, die kannte der noch von den 10 letzten Tegernseer Erhard-Gipfeln. Und also das ist ja wirklich der größte Griff ins Klo, diesen Roboter damit? Einfach... vorzuziehen, das wird er sich heute auch anders denken, der Merz.
Naja. War Merz damals in diesem Kompetenzteam von Stoiber mit drin? Wo die Reiche ja das erste Mal auftauchte. Die war ja in diesem Kompetenzteam von dem Stoiber.
Ach so, 2002 im Wahlkampf. Ja. Damals tauchte das Wort Kompetenzteam ja zum ersten Mal auf. International würde man es Schattenkabinett nennen, aber das weiß ich jetzt nie. Nee, er war ja Fraktionsvorsitzender. Der hatte ja damit gerechnet, das auch zu bleiben. Die Merkel und Stoiber sagten dann Irrtum. Insofern war er nicht als Minister vorgesehen.
Okay. Aber die kannten sich vermutlich aus der Zeit schon.
Ja, und später dann aus der Fraktion. Also sie kam ja dann, ich glaube, sie war auch schon in der Fraktion. Mhm. Also da kennt man sich dann schon. Insofern, der kannte sie ja immer schon und dachte, das ist eine gute Wirtschaftsministerin, aber sie ist halt wirklich ein Roboter. Ja, und
ja, genau.
Wer die einmal reden gehört hat, das ist wirklich...
Naja, die Frage ist natürlich, ob Rainer Haseloff da der... Ja, er wäre auf jeden Fall der bessere Minister, aber politisch...
Naja, war halt, dass man jemanden, der über 70 ist, zum Bundesminister macht, also er wäre halt älter gewesen als Merz und das ist ja schon
bemerkenswert. Das ist ja schon anatomisch schwierig.
Ja, also insofern ist es vom Image her vielleicht nicht schlecht, dass es nicht geworden ist, aber dann hätte man diese Rochade ganz leicht machen können. Ja, hier, der Posten wird dann ja frei, dann muss ja jemand anders draufkommen, das ist ja kein Manöver.
Schön, was ich aber schön finde, ist, dass jetzt ein Getröse und Getröte hier durch die Presse geht, was ja wieder der Bekanntheit von Sven Schulze aus Quedlinburg wahrscheinlich nützt, also wie unsere Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, also sind ja zwei, aber Eva von Angern, die sich ja aufplustert und sagt, wir werden auf keinen Fall Sven Schulze wählen. Wo ich am liebsten schreibe, ja, natürlich, da hat auch nie einer mit gerechnet. Also was soll das jetzt? Ja. Was ich aber lustig finde, die Wahl ist am 7. oder 28. Januar, Sie wissen noch nicht genau, wie Sie es in den Tagesordnung reinkriegen, aber das sind die beiden Sitzungstage, dass Ulrich Sieg-Heimund nicht antritt. Also er könnte ja einfach, um ein Zeichen zu setzen, gegen Sven Schulze aus Quedlinburg antreten, aber er wird es wohl nicht machen. Wahrscheinlich will er sich nicht mit einem schlechten Wahlergebnis. Und das ist das eine Ding. Und zweitens müsste er ja dann mindestens exakt die Stimmen der AfD-Fraktion kriegen. Und die wird er nicht kriegen. Weil ich weiß nicht, ob du...
Ach so, weil die sich hassen, genau. Die Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt ist ja doch, dagegen ist das BSW ja, also das gibt es noch nicht und genau. Wird es auch nicht geben. Aber also die Landtagsfraktion ist ja auch siegheillos zerstritten.
Ja, und das Problem ist, es tut nichts am Wahlergebnis. Also ich bin mal gespannt, ob die jetzt nochmal demnächst irgendwann eine Umfrage machen werden. Ich habe das Gefühl, je mehr die sich streiten, umso mehr steigen die Umfragen.
Gab es da nicht diese Disneyland-Affäre? Ah nee, das war in der Landesgruppe im Bundestag, aber das war auch genau. In Sachsen-Anhalt-Diener, der mit Fraktionsgeldern nach Disneyland gefahren
ist. Wir haben hier das größte Pack, was man sich überhaupt vorstellen kann, also auch innerhalb der AfD.
Ja.
Also ist wirklich, ich bin ja nur gespannt, was der Kollege Schmidt, Jan-Wenzel Schmidt, der ehemalige Generalsekretär, der jetzt ja den großen Beef hier angetreten hat, den haben sie ja heute irgendwie ausgeschlossen, aber da klagt er jetzt auch irgendwie gegen und er hat ja wohl noch was in der Hinterhand. Er hat gesagt, Mitte Januar, was wir ja jetzt haben, heute exakt Mitte Januar, will er noch irgendwas raushauen.
Ah, ja.
Was wahrscheinlich Ulrich Sieg-Heimund, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe sehr,
aber
ich
glaube... Das klingt nach, da kommt gar nichts. Der hofft, dass das vergessen wird, was er angekündigt hat.
Nee, ich hatte ja die Hoffnung, dass er noch irgendwie was auspackt, wie das, weiß ich nicht, Oliver Kirchner, der Co-Fraktionsvorsitzende, dass der noch irgendwie, dass der in seiner Freizeit gerne in den Wald scheißt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja,
aber selbst das, da gilt das alte Trump-Wort, ich könnte jemanden auf der Straße erschießen, die Leute würden mich trotzdem wählen. Und genau das gilt im Moment für die AfD. Die Leute glauben das nicht. Die glauben diesen ganzen Schwachsinn nicht, sie glauben, dass es von der Person, wer stramm AfD wählt, glaubt das nicht.
Also man könnte schon auch sagen, aus seiner Sicht, der könnte sich schon zur Wahl stellen im Landtag und dann natürlich hoffen, dass er, also wie du sagst, er müsste natürlich seine Stimmen alle kriegen.
Und die wird er nicht kriegen und das will er wahrscheinlich.
Und es reicht ja, wenn er zum Beispiel eine einzige Stimme mehr hat, weil dann gibt es richtigen Ärger innerhalb der CDU wieder, weil da gibt es ja auch Leute in dem Landesverband, die sagen, ja, wir müssen auf lange Sicht doch mit der AfD irgendwie umgehen und ja, so ein geheimer Wahlgang birgt ja immer das Risiko. Und man kann auch sich vorstellen, Haseloff ist ja schon mehrmals auch erst im zweiten Wahlgang gewählt worden. Das ist ja auch gar, wenn man jetzt mal alle Ministerpräsidenten aufzählen würde, die im zweiten Wahlgang gewählt worden sind, das erlebt jeder irgendwann mal.
Genau, und also es ist relativ selten.
Man könnte das auch jetzt für nächste Woche dann, oder für übernächste Woche dann vermuten.
Ich glaube die CDU-Fraktion auf keinen Fall, weil jeder in dieser CDU-Fraktion, mal abgesehen von den Großkopferten, also die ersten zehn Landtagsmandate, also die ersten zehn Listenplätze, also Leute wie Heinz-Sven Schulze aus Quedlinburg oder Guido Heuer, der Fraktionsvorsitzende oder so, die sind sicher. Aber alle, die auf den hinteren Plätzen sind, die also quasi prädestiniert sind, so einen Mann nicht zu wählen, um einen Denkzettel zu verpassen, die haben alle Angst um ihre Landtagsmandate.
Das heißt, stimmt auch wieder.
Das heißt, wenn die jetzt so ein Eklat provozieren, dass Sven Schulze aus Quedlinburg nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, dann würden die ja sozusagen die Chance, dass er die Wahl so gewinnt, dass er Ministerpräsident werden kann und die CDU-Fraktion so groß wird, die würden ja quasi ihre eigenen Jobs riskieren. Mhm. Und ich weiß, dass viele, die aus der CDU-Fraktion kommen, die sind halt so Versicherungsvertreter oder Juristen oder so, die wollen halt auch nicht in ihre alten Jobs zurück. Die wollen das nicht. Professor Armin Willingmann, der Spitzenkandidat der SPD, der ist emeritierter Professor, dem ist das scheißegal, ob ja. der nochmal in den Landtag kommt oder nicht.
Ach, ja? der ist auch in Rente sozusagen. Und ist
ja, vom Alter her auf jeden Fall, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt
aber
der ist.
Aber da frage ich ja, warum werden immer die Ältesten, also das ist ja auch so eine Mode der letzten Jahre, dass sozusagen die 50er Jahre für immer, in Amerika sogar die 40er Jahre. Genau. Also 1946 ist ja das Jahr, in dem Präsidenten geboren sind, die 24 Jahre zusammen regiert haben. Nämlich Clinton, Bush und Trump. Also genau. das ist Wahnsinn. Und in Deutschland sind es die 50er Jahre mit Merkel, Scholz und Merz. Ja. Und das vielleicht der nächste auch noch. Also wer weiß. Aber in den Ländern. Also das muss doch irgendwann mal einen Generationenwechsel geben, dass diese Boomer, jetzt nutze ich das Wort auch mal negativ, dass die mal endlich mal verschwinden und zwar in den wohlverdienten Ruhestand.
Naja, sie haben es ja versucht. Wobei, nee, also CDU nicht. Nee, weil sowohl AKK als auch Armin Laschet ja genau da auch reinfallen, ne? Ja.
Nee, die haben eine 6 vor dem Geburtsjahr. Die sind
ja, aber das
60er,
sind ja auch noch Boomer.
Ja. Ach so, Boomer. Boomer im Sinne von Babyboomern, das ist ja die Definition bis 64. Ja, da gehören die auch noch dazu.
Ich habe gerade geguckt, Willingmann ist 63. Das heißt, wenn der jetzt aus dem Landtag rausfliegen würde, er könnte nochmal 3 Jahre an die Hochschule Harz zurück, was ich aber nicht glaube. Egal. Mhm. Es ist auch völlig irrelevant. Wie gesagt, dass das BSW, also es gab ja lange keine Umfrage für Sachsen-Anhalt, aber dass das BSW in den Landtag kommt, halte ich für relativ ausgeschlossen.
Ja.
Also sie waren ja bei der letzten Umfrage nur schon bei 6% und hier, ich glaube, es gibt gar keinen mehr in Sachsen-Anhalt, der überhaupt noch BSW-Mitglied ist.
Naja, Mitglieder gibt es ja inzwischen schon Tausende, also diese Mitgliedersperre, die am Anfang existierte, die ist ja zumindest, also zumindest ist es nicht mehr die Wagenknecht alleine, die Mitgliedsanträge, und die ist ja, weil sie so faul ist, hat sie das ja nie geschafft, mehr als einen pro Monat zu genehmigen. Das ist nicht mehr so. Also, aber ja, wer will da jetzt noch rein?
Genau. Also diese Partei ist im Prinzip weg. Die ist am Boden, die wird auch aus allen Parlamenten rausfliegen.
Das ist die einzige gute Nachricht in diesem Jahr, die wir bisher hatten.
Genau. Die Frage ist natürlich, ob jetzt diese ganzen ehemaligen Parlamentsmitglieder, also wie gesagt, Herr Krumbach wird ja jetzt wahrscheinlich auch bald in die SPD wieder eintreten, weil er ja wahrscheinlich auch in der nächsten Legislaturperiode wieder in den Landtag will. Und vielleicht will er ja auch Minister
auch
bleiben.
Auch nicht, weil der ist ja auch so, der ist auch jenseits der 60. Der will, der wirkt, der, sagen wir mal so, der sprüht jetzt nicht gerade vor Tatendrang. Okay. Der wird denken, das war jetzt ein Ausflug, 5 Jahre mache ich noch zu Ende und dann bin ich dann kann man direkt ja das Geld, was man der hat ja auch noch andere Tätigkeiten gehabt, aber das Geld, was man als Abgeordneter, als Rentenanspruch erwirbt, das kann man ja erst antreten, wenn man das Rentenalter erreicht. Also dazwischen gibt es halt nichts, aber das wird er dann auch erreicht haben. Insofern, der ist komplett frustriert auch, weil der ist ja damals aus der SPD, der ist ja nur in der Fraktion drin, einfach um wahrscheinlich auch um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, denn die Fraktion brauchte ja mindestens ein zusätzliches Mitglied. Jetzt haben sie 2 um die schwarz-rote Mehrheit. Und die SPD-Fraktion wird den ja auch umgekehrt nur deswegen aufgenommen haben, weil er versprochen hat, also eben sozusagen, können wir uns auf dich verlassen. Ja?
Genau.
Sonst nimmt man so einen ja nicht auf, der aus so einer Chaos-Truppe kommt.
Die Frage ist, was ist mit Katja Wolf zum Beispiel? Die ist ja durchaus noch ambitioniert. Die wird ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr im Landtag.
Bundespräsidentin? Nein, das nicht.
Naja, wird die dann zum Beispiel in die Linkspartei zurückkehren oder wird die dann auch der SPD beitreten?
Ich glaube, in die Linkspartei wird die auf gar keinen Fall zurückkehren, weil ich glaube nicht, dass sie eine, sagen wir, jetzt bin ich wieder fies, dass sie eine Antisemitin ist. Also sozusagen das, was das BSW an Putin, den Narren, gefressen hat, das hat ja die Linkspartei an der Hamas oder das BSW eigentlich auch. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt in so eine Partei zurückkehren will, wo seitdem die sich verdoppelt haben im letzten Jahr, diese Meinung vorherrscht. Nö, wenn dann die SPD ist für solche Leute immer, glaube ich, ein gutes Auffangbecken. Ja, oder außerhalb der Politik. Man lernt schon als Landes-, als Finanzministerin lernt man schon Unternehmen kennen.
Ja, aber nicht, dass die jetzt
wo man geparkt werden könnte.
Aber nicht, dass sie jetzt auch irgendwie Gebrauchtwagenhändlerin wird oder so. Das will man ja nicht, die arme Frau. Ja. Aber bloß der Posten der Oberbürgermeisterin von Eisenach ist ja auch vermutlich dann nicht mehr vakant.
Der ist schon längst nicht mehr vakant, nee.
Genau. Gut. So viel zu zänkischen Bergvölkern. Wir werden mal gucken. Die politische Lage hat sich jetzt etwas beruhigt. Timon, hast du den Schnee geschippt? Also wir hatten ja Schneechaos, das muss man ja einfach sagen. Oder warte mal, Schneechaos, wie nennt ihr das in Schwaben? Winter, richtig, Winter. Ah, ich hatte ich kurz vergessen. Egal, ja. Nee, lass uns nicht übers Wetter reden, das ist Quatsch. Du hast noch was Witziges.
Was Witziges, ja. Also manchmal kommt ja sowas raus, was der Normalbürger zu Recht nicht weiß und was auch scheißegal ist. Also es gibt im Auswärtigen Amt eine interne Zeitschrift, so ein bisschen so wie eine Abi-Zeitung, wo jeder irgendwas reinsetzen darf, was aber keiner richtig liest und was auch eigentlich egal ist. So, und da ist jetzt ein Gedicht erschienen, das zeigen wir auch in den Shownotes. Und zwar ein, wie es in der Presse ist, ein Schmähgedicht. Das ist es aus juristischer Sicht nicht. Schmähgedicht oder Schmähkritik ist ja ein juristischer Begriff. Schmähgedicht kennt man
seit Böhmermann. Da muss irgendwas mit Böhmermann. Ziehen und Geschlechtsverkehr dann drin sein.
Genau, und das war, also von der Ausdrucksweise ist es nicht strafbar, aber es ist sozusagen, es ist eine Hassrede gegen Habeck und Baerbock, vor allem gegen Baerbock und weil sie eine Frau ist und so weiter, das kennt man als. Und jetzt, ja.
Von wem ist denn das?
Der Autor, also der hat gezeichnet mit Sigik, also das ist aber im Auswärtigen Amt wohl sehr bekannt, dass der öfter mal so Gedichte einreicht und das ist ein Vizekonsul aus Temeswar, aus Rumänien, also oder in Rumänien. Das heißt, der sitzt da den ganzen Tag an seinem Schreibtisch, legt die Füße hoch und schreibt Gedichte. Das ist sein Job, wird vom Steuerzahler übernommen und man hört aus diesem Sound raus, wie ich weiß nicht, du kennst ja vielleicht diese Art von, sagen wir mal so, der wird auch wahrscheinlich kurz vorm Rentenalter sein, so ältere Herren, so Stammtisch, so Onkels, die auf der Familienfeier eben auch immer mal Dinge aus dem 19. Jahrhundert raushauen, die man nicht mehr genau. So ganz als, also so wirkt der und also wenn man den kennenlernt und Humor hat er schon mal gar nicht, also es ist ein sehr humorvolles Gedicht, würde er es nennen. Ja, also ja. Ich, willst du es vortragen?
Nö, ich will es überhaupt nicht vortragen. Ihr könnt es in den Shownotes lesen. Ich habe da keinen Bock drauf. Man muss ja nicht jedem Trollscheiß hier. Eins sei dem vielleicht nur, um mal bestimmte Sachen zu zitieren. Also es geht um die Außenwelten feministisch gedacht, die Welt zu retten. Doch nicht jeder hat gelacht. So. Doch nicht jeder, hat gelacht. Warum dieses Komma? Das hat überhaupt keinen Sinn.
Das kennst du doch, die Grundregel steht im Duden Seite 7. Einmal atmen bedeutet Komma. Ja? Ah. Das ist doch klar.
Okay.
Und also das
und dann das wirklich kommt billig.
Genau, also diese Kommas Klischees. Sind diese Kommas, Kommata sind wirklich überall. Also da hat ihm wohl einer einfach so ein Bündel Kommas gegeben, die hat er dann da verteilt. Also und da, wo sie hingehören, da sind sie dann doch nicht. Also
so und dann um jetzt mal, also wie gesagt, Kinderschreck, das ist auch, wo die denken, oh ja, kommt Leute, alles gut. So, ein Kinderschreck im Höhenflug, Politik ganz wie ein schlechtes Buch. Höhenfluch auf Buch. Also entweder der Mann kommt aus Hamburg, da kann man das fast nochmal durchgehen lassen. Aber ansonsten.
Ja, lies mal die nächsten zwei Verse.
Okay, aber nur noch die.
Nur noch die.
Okay. Ein Land, das sucht, das strebt, da sind die Kommas sogar fast, könnte man, fragt sich, wohin der Weg nun geht. Auch strebt auch geht. Es ist sehr unangenehm. Nee,
also ich, das wirkt alles so hin assoziiert, also Kinderschreck, schlechtes Buch, sind an ganz verschiedenen Stellen des Gedichts eigentlich. Der meint aber Kinderbuchautor, weil das natürlich einen Menschen diskreditiert. Das ist ja auch diese Art von solchen Stammtisch-Assis, dass die einfach sagen, oh, der, also es ist wie wenn man jetzt sagt, der ist doch Kabarettist, der kann ja gar nichts können oder gar nichts ernst meinen. Das ist dir wahrscheinlich auch so schon das eine oder andere Mal, wenn dir jemand negativ gegenüber eingestellt war, wahrscheinlich so passiert. Also dieses, ah, der ist ja Kinderbuchautor, deswegen kann er ja gar keine Politik machen. Und das ist alles so ekelhaft, dieses ich kann es gar nicht beschreiben, dieser Typ. Ich würde den einfach nie kennenlernen wollen. Und das Witzige ist, Siggig heißt er natürlich nicht im echten Leben, sondern er heißt Siegfried Geilhausen.
Okay, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ja, und das ist schade, aber man kann es zusätzlich dazu, dass er ein schlechter Mensch ist, hat er auch noch einen beschissenen Namen. Also das kann man wirklich sagen. Und wie gesagt, lest euch durch, schreibt uns eine Gedichtkritik, eine Gedichtinterpretation, das wird jetzt Abiturstoff.
Aber bitte 1500 Worte und handschriftlich.
Genau, also was es alles gibt und irgendwie sowas. Normalerweise könnte sowas ja auch in dieser Zeitschrift erscheinen, ohne dass es jemand nach außen trägt, weil es wirklich so beschissen ist. Also die Qualität, also ich will es gar nicht weiter. Wir haben es, glaube ich, ja, wir haben es hinreichend erschöpfend. Ja, jetzt bin ich wirklich erschöpft. Ja, genau. Lieber Sebastian, das soll es gewesen sein.
Hattest du nicht noch einen lustigen Rausschmeißer oder war das jetzt?
Ja, also die FDP-Generalsekretärin, und da darfst du jetzt fragen, wer?
Ja, die letzte, an die ich mich erinnern kann, ist Nicola Beer, aber das ist ja auch schon 100 Jahre
her. Jetzt dachte ich an Cornelia Pieper.
Nein.
Die war ja auch eine Legende in Sachsen-Anhalt. Nein, ja. Also die heißt...
Berüchtigt. Berüchtigt.
Nicole Büttner, und die hat ihre Haare verwettet auf das Wahlergebnis der FDP bei der... das nächste mögliche Wahlergebnis. Nee, ach, in Baden-Württemberg am 8. März, also dass die FDP im Landtag bleibt. Da hat sie ihre Haare verwettet und ehrlich gesagt glaube ich nicht, also selbst wenn die FDP rausfliegt, glaube ich nicht, dass sich jemand nach der Wahl an Nicole Büttner erinnert. Und wenn, dann sollte sie die Hoffnung legen auf die Niedersachsen. Warum? Jetzt speisen wir die Länder durcheinander. Weil in Niedersachsen nämlich jetzt das Dividieren in der Grundschule abgeschafft wird.
Ach, weil das so schwer ist.
Und Prozentrechnung ist ja Dividieren. Also
genau.
Wenn man sagen würde, in Baden-Württemberg gibt es jetzt keine Division mehr, dann gibt es auch keine 5%-Hürde mehr.
Da fällt mir gerade das eine Thema ein, das können wir nicht auf nächste Woche verschieben, weil das da schon wieder keiner mehr weiß, weiß wahrscheinlich jetzt schon keiner mehr. Markus Söder hat ja gefordert, Bundesländer aufzulösen. Also er führte an Bremen zum Beispiel, braucht kein Mensch oder Saarland oder so, wenn er ja nicht ganz Unrecht hat. Aber wir hatten das mal lustigerweise, es geht natürlich auch wahrscheinlich um Länder wie Sachsen-Anhalt. Bayern wird natürlich nicht aufgelöst, das ist klar. Wobei man natürlich Bayern schon auf, also man könnte Bayern trennen in Franken und in Bayern. Dann wäre es mal wieder ethnisch sogar sauber, aber...
Ja, es ist
da
halt
glaube ich weder, dann wäre aber Markus Söder halt nicht mehr Ministerpräsident von Bayern.
Ja, es ist halt wieder so diese, manchmal sagt der Falsche, und der ist ja für alles das Falsche, der Falsche,
genau.
Sagt der Falsche auch manchmal das Richtige. Es ist so, dass der Föderalismus scheiße ist. Also der ist ja Staatsreligion, den darf man ja, jetzt kommt der Verfassungsschutz schon in unseren Podcast. Also man darf es nicht kritisieren und man muss es alles immer loben, dass es historisch ganz toll ist, dass der Föderalismus alles verhindert. Ja, er verhindert eben das Schlechte, aber auch das Gute. Und deswegen ist dieser Stillstand in diesem Land so, wie er ist. Und natürlich kann man sagen, es gibt weniger Länder und die sollten gleichzeitig noch dem Bund weniger das Leben schwer machen. So müsste es kommen. Das Asoziale am Söder ist halt, dass man wieder seine Hackfresse schon vor Augen hat, wenn er gefragt wird, ja, welche Länder meinen Sie denn? Meinen Sie vielleicht auch Bayern? Und ja, schauen Sie, also Bayern natürlich nicht, wir sind ja was ganz Besonderes. Und also dieses Ganze, das macht er ja auch beim Atommüll. Also Atomkraftwerke sollen unbedingt wieder gebaut werden und wo dann der Müll landen soll. Ja, das geht natürlich nicht, unser Land ist ja viel zu klein dafür. Also das muss man dann wirklich, das kann ich also schwer aushalten, dieses dumme Geschwätz, was dann sozusagen aus Söders bayerischer Sicht wieder diese Pseudonormalität.
Wir haben mal in unserem Kabarettprogramm vor 7, 8 Jahren, keine Ahnung, haben wir im ersten Teil mal thematisiert, was passieren würde, wenn sich der gesamte Osten, also da, wir haben diesen Vergleich Bayern und Ostdeutschland gezogen. Also in beiden gibt es halt Regionalparteien, die nur hier funktionieren und so weiter und so fort. Ob es nicht sinnvoll wäre, dass sich der gesamte Osten zu einem Bundesland mit der Landeshauptstadt Leipzig zusammenschließt. Und das wäre in jeglicher Beziehung nachteilig.
Mhm.
Weil zum Beispiel wir haben im Moment die 5 ostdeutschen Bundesländer 19 Stimmen im Bundesrat. Wir hätten dann nur noch 6. Also das wäre ja quasi, das wäre so dumm, das zu machen. Und wahrscheinlich würde dieses ostdeutsche Bundesland dann aus einer Koalition von CDU und damals noch PDS oder Linkspartei, weiß ich nicht. So, also das wäre alles Quatsch. Also diese ganze, aber Söder kann ja fordern, wie er will. Wir wissen, dass zur Auflösung eines Bundeslandes ein Volksentscheid nötig ist.
Und zwar das wird ein bundesweiter Volksentscheid. Es sei denn, das Grundgesetz wird vorher entsprechend geändert, dass der Volksentscheid nur in dem betreffenden Gebiet nötig ist, was in den 2 Fällen, wo es bisher gemacht wurde, nämlich Baden-Württemberg, da stand es schon seit 1949 im Originalgrundgesetz, und Berlin-Brandenburg, da wurde das Grundgesetz extra geändert, dass man sagt, man lässt nicht die Bürger in Franken über Berlin-Brandenburg abstimmen. Also das kann man machen, aber wie du schon sagst, ja, die Bürger wollen es nicht, und die wollten es letztes Mal in Berlin-Brandenburg 1996 auch nicht.
Stimmt nicht, die Brandenburger wollten es.
Berliner wollten es und die Brandenburger
wollten es nicht. Weil ja, klar, die haben einfach mal über das Doppelte an Bevölkerung dann auf einmal übergestülpt gekriegt und dann natürlich gesagt, nee, komm, lass weg.
Naja, man könnte es ja auch nochmal probieren. Das ist ja seither auch nicht wieder angegangen worden.
Naja, aber wenn in einer Länderfusion Berlin-Brandenburg, wäre Brandenburg immer im Hintertreffen.
Das könnte man durch einen Vertrag oder durch einen Verfassungsentwurf auch anders handhaben. Dass man sagt, es gibt bestimmte Förderungen, Strukturförderungen, die nicht angetastet werden oder die neu geschaffen werden. Das kann man schon alles auch vorbereitend dem entgegenwirken, dass es eben den Unterschied zwischen Stadt und Land so stark gibt. Ja.
Okay.
Aber klar, man kann natürlich jetzt sagen, es ist natürlich, wie du hast den Bundesrat schon angesprochen, 6 Stimmen höchstens und mindestens 3, während die Bundesländer sich ja unterscheiden in 18 Millionen Stimmen Nordrhein-Westfalen und 700.000 für Bremen. Da freut man sich natürlich, ein kleines Land zu sein, weil man dann doppeltes oder hundertfaches Gewicht hat. Könnte man auch reformieren. Also diese 6 Stimmen gibt es ja auch erst seit der Wiedervereinigung. Vorher waren es 5. Mhm. Da hatten die größten Länder nur 5 Stimmen. Da war das Ungleichgewicht noch größer. Und es gibt ja in der EU, jetzt um noch ein bisschen Wissen hier, dass man mal ein bisschen, was soll man ja dazulernen, es gibt ja in der EU auch, alles ist genormt, auch die Regionen sind genormt. Es gibt das sogenannte NUTS-System, NUTS, also Englisch für Blödsinn und Quatsch und nutzlos. Und das so ist natürlich eine Abkürzung. Und das gibt also 3 verschiedene Arten von Regionen. Große Regionen, mittlere und kleine Regionen. Und die NUTS, also die NUTS, wie viel? Die NUTS 3, das sind Regionen zwischen 150.000 und 800.000 Einwohnern. Die NUTS 2 Regionen sind zwischen 800.000 und 3 Millionen Einwohnern. Und die NUTS 1 Regionen sind 3 bis 7 Millionen Einwohner. Und jedes Land ist aufgerufen, jeder Mitgliedstaat ist aufgerufen. Also es gibt natürlich Länder, die viel zu klein sind, um überhaupt, die sind dann auch alle NUTS 1 Regionen. Also Luxemburg unterteilt sich natürlich nicht weiter. Aber die Länder sind aufgerufen, sinnvoll in diesen vorgegebenen Spannen Regionen zu benennen, die dann das statistische, also Eurostat, das Europäische Statistische Amt für Bevölkerung und Wirtschaftsdaten und so weiter nutzt, um bessere Vergleichbarkeit oder auch Strukturförderung zu berechnen. Das funktioniert alles in diesen Regionen. Und da gibt es jetzt Staaten, die das gut machen. Und absurderweise ist das Land, was am gleichsten seine Regionen aufgeteilt hat, ist Ungarn. Absurderweise, die sind die Klassenprimusse. Eines der Länder, die am schlechtesten ihre Regionen eingeteilt haben, ist Deutschland. Die sagen, ach ja, cool, dann ist ja jedes Bundesland eine Region. Ja, zwischen 3 und 7 Millionen Einwohnern. Wir haben also 4, 12 von 16 Bundesländern, die da nach unten oder nach oben rausfallen. Also Fehlerquote von 75%, das ist Deutschland.
Gutes deutsches Mittel.
Ja, aber tatsächlich, also die Vergleichbarkeit von Regionen, das war jetzt damit gemeint, könnte man tatsächlich schaffen, indem man kleinere Länder irgendwie auflöst, zusammen fusioniert. Aber wenn, also ich will nicht sagen, dass es nicht möglich wäre, es fair zu gestalten. Aber dass es dann den Bürgern oder sozusagen den Populisten schmackhaft gemacht wird, das ist das Schwierigste. Und deswegen wird das auch nie passieren.
Genau. Genau wie hier auch die Kreise nie aufgelöst werden. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. So, die Stunde haben wir überschritten, jedenfalls fast. Darum, danke Tilman für diese Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es da heißt, Folge 195 von Luke und Hengstmann. Das heißt, wir kriechen stramm auf die 200. Folge zu. Ja, werden wir dann was dazu sagen. Schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Grüße an den Herrn Christian. Genau, Christian, der letzte Woche schrieb, ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen alles beantwortet. Zwar nicht direkt, aber ansonsten bis nächste Woche, Tilman. Tschüss.